Okay, also Fourier-Transformation. Wir hatten gesagt, Theta n ist e hoch 2 Pi durch n. Die Primitive n-te Einheitswurzel. Und für einen Vektor a gleich a0 bis an-1 in C hoch n haben wir definiert die diskrete Fourier-Transformation, die ich auch mit a-Dach bezeichnet habe. Durch die Identität a h Dach ist die Summe j gleich 0 bis n minus 1 a j mal Theta n hoch a j. Die darstellende Matrix dieser linearen Abbildung haben wir auch kennengelernt. Das war die Matrix Vn mit Einträgen Theta n hoch h minus 1 mal j minus 1 für h und j von 1 bis n. Und die Umkehrabbildung ist gegeben durch die Matrix Wn mit Einträgen einfach die konjugiert komplexen. Die offensichtliche Frage ist jetzt, wenn wir die diskrete Fourier-Transformation ausrechnen wollen, wie machen wir das am gescheitsten? Also das naive Verfahren zum Berechnen von A Dach wäre natürlich einfach den Vektor mit der Matrix zu multiplizieren. Also Vektor Matrix Multiplikation A Dach gleich Vn mal A. Wenn wir dieses naive Verfahren benutzen, dieses direkte Produkt aus Matrix und Vektor, dann bräuchten wir Theta von n Quadrat Operationen. Wobei ich mit Operationen meine Addition oder Multiplikation von komplexen Zahlen. Also warum Theta von n Quadrat? Naja, wir müssen n Einträge ausrechnen von dem Vektor a Dach. Und jeden dieser Einträge berechnen wir, indem wir eine Zeile der Matrix Vn mit dem Spaltenvektor a multiplizieren. Also das heißt, wir brauchen n Multiplikationen, also für jeden Zeileneintrag von Vn mit dem entsprechenden Eintrag des Vektors a. und wir brauchen n minus 1 Additionen. Das Ganze müssen wir n mal machen, weil A Dach n Komponenten hat. Also kommen n Quadratoperationen raus. Wohlgemerkt ist das hier noch kein Algorithmus, genau genommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir, also ich habe es Verfahren genannt, nicht Algorithmus, aus dem einfachen Grund, dass wir mit komplexen Zahlen operieren, die wir im Allgemeinen gar nicht im Computer darstellen können. Also zum Beispiel könnten Sie daraus einen Algorithmus machen, indem Sie die komplexen Zahlen durch irgendeine Art von Fließkommazahldarstellung ersetzen. Wir kommen darauf später zurück, aber für den Moment ist es so, dass wir hier einfach nur echte komplexe Rechenoperationen zählen, ohne uns Gedanken zu machen, wie diese Operationen auf einer Turing-Maschine oder einem anderen ähnlichen diskreten Berechnungsmodell umgesetzt werden können. Glücklicherweise ist es aber so, dass man dieses Verfahren abkürzen kann, also dass man die besondere Struktur der Matrix Vn verwenden kann, um einen schnelleren als den naiven, ich sage jetzt mal Algorithmus, ein schnelleres Verfahren als das naive Verfahren aufzubauen. Und zwar benutzt dieses Verfahren, das Fast Fourier Transformation heißt, diese Strategie, die wir schon kennengelernt hatten, beispielsweise beim Sortieren, diese Divide and Conquer Strategie. Und der Satz, den man damit beweisen kann, ist folgender: Die diskrete Fourier-Transformierte DFT von A kann mit O von n log n elementaren Operationen berechnet werden. Also wiederum nehme ich hierbei an, dass wir nur die elementaren Rechenoperationen zählen, ohne uns Gedanken zu machen, wie die Operationen wirklich auf der Maschine implementiert werden. Also das heißt, ich zähle hier exakte komplexe Multiplikationen und Additionen und solche Sachen. Und Sie sehen natürlich, dass das dieselbe Beschleunigung gibt wie Quicksort im Vergleich zu Merge-Sort. Also anstatt n-Quadrat-Operationen reden wir über n-log-n-Operationen. Genau. Gut. Okay, ich habe vergessen zu schreiben, falls n eine Potenz von 2 ist. Aber das kann man in der Regel so einrichten. Also in der Regel ist es kein Problem, für viele Anwendungen ist es kein Problem, wenn man das n größer macht. Also halt zur nächsten größeren Potenz von 2 geht. Hier ist der Algorithmus, der das tut, oder das Verfahren. Das als Eingabe einen Vektor bekommt. Wobei n eine Potenz von 2 ist und das eben halt den Vektor a Dach ausgibt. Gut, wie funktioniert das? Wir haben erstmal so einen Basisfall. Also wenn n gleich 1 ist, dann brauchen wir überhaupt nichts zu tun. Also wir geben einfach nur den Vektor selber wieder aus. Und ansonsten machen wir Folgendes, wir führen so eine Hilfsvariable Omega ein. Die ist am Anfang gleich 1. Und ganz genau wie bei Merge Sort machen wir jetzt 2 rekursive Aufrufe von unserem Algorithmus. Und zwar sagen wir, wir bestimmen zunächst mal die Fourier-Transformation des geraden Teils. Also das hier ist die Fourier-Transformation des geraden Teils, also A0, A2, A4 bis hin zu AN-2. Und zum anderen bestimmen wir die Fourier-Transformation des ungeraden Teils. Also auch da haben wir n halbe Einträge. Natürlich. Und das hier ist also die schnelle Fourier-Transformation des ungeraden Teils. Also A1, A3 und so weiter bis hin zu AN-1. Und aus diesen beiden Komponenten bauen wir jetzt die Fourier-Transformation des gesamten Vektors zusammen. Und zwar, wie machen wir das? Also für k gleich 0 bis n halbe minus 1 führen wir Folgendes durch. Wir setzen ak Dach als yk plus Omega mal zk und ak Dach plus n halbe setzen wir auf yk minus Omega mal zk und hinterher setzen wir Omega auf Omega multipliziert mit Zeta n. Okay, Sie überlegen sich, dass, also ohne viel Schwierigkeiten überlegt man sich, dass das Ergebnis korrekt ist. Der tiefere Grund dafür ist, dass Zeta n halbe dasselbe ist wie Zeta n Quadrat. Okay. Also wie funktioniert das? Sie geben irgendeinen Vektor der Länge n ein und jetzt machen Sie erstmal die Fourier-Transformation des geraden Teils und dann die des ungeraden Teils. Bei diesen beiden Berechnungen in den Schritten 3 und 4 operieren Sie mit Vektoren der Länge n halbe. Das heißt, Sie führen die Fourier-Transformation durch, nicht mit Zeta n, sondern mit Zeta n halbe. Nicht, weil der Vektor ja kürzer geworden ist und die Einheitswurzel, die wir nehmen, immer genau die Länge des Eingabevektors war. Also an den beiden Stellen wird nicht mit Zeta n gerechnet, sondern mit Zeta n halbe. Zeta n halbe ist aber glücklicherweise dasselbe wie Zeta n Quadrat, sodass beispielsweise auf den geraden Einträgen in der Tat genau richtig gerechnet wird. Also es findet genau die richtige Berechnung mit der richtigen Einheitswurzel statt, die wir auch bei der normalen Fourier-Transformation durchgeführt hätten. Aufpassen und entsprechend bei den ungeraden Einträgen, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir bei den ungeraden Einträgen ja eine Einheitswurzel vergessen haben. Deshalb dieser Faktor Omega. Nicht? Also bei den ungeraden Einträgen rechnen wir ja mit den Potenzen Zeta n halbe hoch 0, Zeta n halbe hoch 1 und so weiter und so weiter. Aber da fehlt jeweils ein Zeta, weil die Indizes ja ungerade sind. Die sind ja von der Form 2h plus 1. Und diese fehlende Einheitswurzel, die wird hier dran multipliziert an dieser Stelle. Und zwar, welche Potenz von dem Zeta das ist, das hängt davon ab, welchen Ausgabekoeffizienten wir berechnen. Am Anfang beim Koeffizienten k gleich 0, also diesem a, wenn wir a Dach 0 berechnen, dann ist das Omega einfach gleich 1 per Definition der Fourier-Transformierten, die auf der hinteren Tafel steht, können Sie gerade nicht sehen. Hinterher, je weiter wir sind, muss hier halt die Potenz Zeta n hoch k stehen. Und das passiert hier. Also hier multiplizieren wir einfach das Omega nach jeder Runde mit dem Zeta n. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht schwer zu sehen, dass dieses Verfahren tatsächlich die richtige Ausgabe liefert. Und der tiefere Grund, warum das funktioniert, ist, weil die Einheitswurzeln diese algebraische Relation erfüllen. Nicht? Also hier teilen Sie den Einheitskreis in n halbe Stücke auf und nehmen praktisch den Winkel zwischen der x-Achse und dem ersten Punkt. Hier teilen Sie in n Punkte auf und Sie nehmen praktisch zwei Tortenstücke. Kommt dasselbe raus. Okay, also das ist das Verfahren diskrete für die, also das Verfahren schnelle Fourier-Transformation. Die Laufzeit davon berechnen Sie wie bei Merge Sort. Bei Merge Sort war es ja genauso. Wir haben eine Aufgabe der Größe n in zwei Aufgaben der Größe n halbe unterteilt plus einen Schritt, wo wir das Ergebnis aus den beiden Teillösungen zusammenbauen. Bei Merge Sort und auch hier ist die Anzahl der Schritte für das Zusammenbauen von der Ordnung n. Und genauso wie wir bei Merge Sort die Laufzeit abgeschätzt haben und auf n log n gekommen sind, mit derselben Rechnung kommen Sie hier auch auf n log n. Und damit erhalten wir den Satz da drüben. Also die schnelle Fourier-Transformation können Sie in Zeit n log n ausführen, vorausgesetzt, Sie sind in der Lage, diese exakten Rechenoperationen mit den komplexen Zahlen irgendwie umzusetzen. Okay. Haben Sie beide irgendwelche Fragen?
Ja. Ist das der Kulichuki-Algorithmus?
Kenne ich nicht den Namen.
Wenn man halt irgendwie in R zum Beispiel ein FFT implementiert, dann sagt dafür.
Okay. Ich frage mich ja gerade, ob das ist, aber. Wahrscheinlich ja. Aber der Name sagt mir gerade nichts. Ja, genau. Gut. Also das ist die eine Richtung. Und die gute Nachricht ist, das geht auch in die andere Richtung. Also der Satz für die Umkehrrichtung ist, dass die inverse Fourier-Transformation dft hoch minus 1 von a auch in Zeit n log n, also über den komplexen Zahlen, berechnet werden kann. Gut, wie funktioniert das? Naja, zum Beweis erinnern wir uns, dass die Fourier-Transformierte gleich ist dft, also gleich vn mal a. Und die inverse Fourier-Transformierte war ja dasselbe wie 1 durch n, wn mal a Dach. Das heißt, wir müssen, gut, durch n teilen kann jeder, wir müssen im Wesentlichen diese Matrix-Vektor Multiplikation beschleunigen. Also auf dieselbe Geschwindigkeit n log n bringen. Die gute Nachricht ist, dass das irgendwie sehr einfach geht. Wir brauchen nur ein bisschen an diesem Algorithmus hier rumzuschwurbeln. Und zwar schreibe ich hier mal einfach ein Inf davor für inverse Fourier-Transformation. Und hier auch. Und zu guter Letzt machen wir hier aus dem Zeta n ein Zeta n quer. Das war's. Mit dem Verfahren berechnen Sie dann die inverse Fourier-Transformation. Ist nicht überraschend. Die beiden Matrizen Vn und Wn unterscheiden sich ja nur dadurch, dass das eine das konjugiert komplexe ist und das andere eben halt, also dass das eine mit Zeta n konjugiert komplex definiert ist. Nicht? Also ist nicht überraschend, dass Sie auf diese einfache Art den Algorithmus umbauen können. Gut. Ja, soweit zu dem praktischen Verfahren. Ist, wie gesagt, einer der beliebtesten Algorithmen überhaupt. Und ein Grund dafür ist, dass man, also ein Grund, der mathematisch viel Sinn macht dafür, ist, dass man mit der diskreten Fourier-Transformation einige algebraische Operationen durchführen kann, zum Beispiel, das zeige ich Ihnen als nächstes, die Multiplikation von Polynomen. Ich wische das andere auch noch ab. Also die Zielsetzung ist einfach zu beschreiben. Ja. Die Zielsetzung ist einfach zu beschreiben. Also Multiplikation von Polynomen. Also a von x gleich Summe a gleich 0 bis n minus 1 ai x hoch i und ein zweites Polynom b von x gleich Summe a gleich 0 bis n minus 1 bh x hoch h sind gegeben und das Ziel ist, das Produkt auszurechnen. Also c von x gleich Summe h gleich 0 bis 2 mal n minus 1 ch x hoch h mit Koeffizienten ch gleich Summe j gleich 0 bis h minus 1 ah, nee, a, a, naja, ist egal, aj mal bh minus j berechnen. Also gegeben sind zwei Polynome mit irgendwelchen Koeffizienten ah und bh. Und natürlich ist c dasselbe wie a von x mal b von x. Also wir wollen diese beiden Polynome multiplizieren und genauer gesagt wollen wir diese Koeffizienten ch des Produkts a mal b ausrechnen. Und diese Koeffizienten sind natürlich gegeben durch diese Formel hier. Die Formel erinnert Sie natürlich sofort an die Faltung. Nicht wahr? Okay, macht die Fragestellung Sinn? Ja, nun. Gut, natürlich können Sie das naiv in Zeit Theta von n Quadrat durchführen. Also indem Sie einfach jeden Koeffizienten einzeln mit dieser Formel hier berechnen. Aber natürlich will ich darauf hinaus, dass es ein besseres Verfahren gibt mit Hilfe der Fourier-Transformation. Okay, wie funktioniert das? Also zunächst mal folgende Definition. Für eine Zahl n kleiner als n und einen Vektor a0 bis an-1 in c hoch n definiere für dieses hier DFT mit Index n von a0 bis an-1 als die diskrete Fourier-Transformation von dem Vektor, wo wir mit Nullen auffüllen. Also das Groß N ist ja kleiner als das Klein N. Das heißt, wenn wir die n-dimensionale diskrete Fourier-Transformation anwerfen wollen auf diesen Vektor a0 bis a groß n minus 1, dann fehlen uns einfach ein paar Einträge. Also der Input ist sozusagen zu kurz. Und das Problem lösen wir einfach dadurch, dass wir Nullen dranhängen für die fehlenden Koeffizienten. Und um klarzumachen, welches Zeta ich benutze, schreibe ich hier diesen Index hin. Also die Ausgabe hiervon ist ein Vektor in c hoch n. Und also hier wird praktisch mit der kleinen n-ten primitiven Einheitswurzel gerechnet. Warum mache ich das? Naja, meine Strategie ist einfach folgende. Ich habe hier diese beiden Polynome, die ich miteinander multiplizieren will. Also möchte ich irgendwie einen kleinen Umweg machen über die Fourier-Transformation. Die Strategie ist, wir berechnen erstmal die Fourier-Transformierten dieser beiden Vektoren, also der Vektoren, die aus den Koeffizienten der beiden Polynome bestehen. Dann multiplizieren wir die Fourier-Transformierten a-dach und b-dach punktweise. Also einfach die Koordinaten werden miteinander multipliziert. Und dann wenden wir auf das Produkt, das rauskommt, die inverse Fourier-Transformierte an. Und die Behauptung ist, dass das Ergebnis dieser Vektor, der aus den Koeffizienten des Produkts besteht, ist. Problem bei der Sache ist, dass der Vektor, den ich rauskriegen möchte, also der Vektor, der aus den Koeffizienten von c besteht, länger ist als die Vektoren, die ich reinstecke. Diese beiden Polynome hier haben Grad n minus 1 höchstens, also die hier stehen höchstens n Koeffizienten. Das Produkt hat aber bis zu 2n minus 1. Also die Dimension hier ist einfach zu hoch. Also muss ich das Ganze irgendwie auffüllen. Also mache ich praktisch Folgendes. Ich schreibe hier noch die fehlenden Potenzen von x bis zu 2n minus 1 dran, und zwar alle mit Nullkoeffizienten. Das ändert an den Polynomen gar nichts. Und das entspricht eben halt genau diesem Auffüllen der Vektoren mit Nullen an dieser Stelle. Okay. Also wie genau? Also wie machen wir das genau? Also der... Oh, ich muss schon wieder wischen. Nee. Wir haben Glück. Also wie funktioniert das Verfahren? Also also gegeben sind diese beiden Vektoren. A0 bis AN-1 und B0 bis BN-1, die aus den Koeffizienten der beiden Polynome bestehen. Und die Ausgabe sind die Koeffizienten C0 bis 2n-1. Was machen wir? Naja, wir wählen eine Zweierpotenz. Mit der Eigenschaft, dass n, also 2 mal n kleiner gleich groß n kleiner gleich 4 mal n ist. Dann bestimmen wir, mit Hilfe der schnellen Fourier-Transformation die Vektoren A Dach, das ist DFT groß N von A, und B Dach, das ist DFT groß N von B. Also wir benutzen die schnelle Fourier-Transformation und füllen vorher die Vektoren a und b bis auf groß n-Koordinaten auf. Dann berechnen wir ich nenne es mal C-Dach gleich A-Dach mal B-Dach. Das ist, wie Sie sich erinnern, einfach die punktweise Multiplikation dieser beiden Vektoren. Also wir multiplizieren einfach jede einzelne Koordinate von A mit der entsprechenden Koordinate von B. Also ich schreibe das mal hin. Das hier ist also der Vektor A-Dach H, B-Dach H für H von 0 bis n-1. Und schließlich verwenden wir die inverse schnelle Fourier-Transformation, um den Vektor C gleich C0 bis cn-1 zu bestimmen. Das ist also die inverse Fourier-Transformierte von C Dach. Und zu guter Letzt geben wir die ersten paar Koeffizienten von dem Gebilde aus. Also C0 bis C2n-1 werden ausgegeben. Genau, warum funktioniert das? Naja, das funktioniert, weil wir gesehen haben, dass Folgendes gilt. Wir haben gesehen, dass das Faltungsprodukt von A und B dasselbe ist wie die inverse Fourier-Transformierte von dem punktweisen Produkt der Fourier-Transformierten von A und B. Und dieses Faltungsprodukt hier, das war definiert durch eine Formel, die dem Ausdruck für die CHs da oben sehr ähnlich sieht. Der einzige Unterschied war, dass wir gesagt haben, bei der Definition des Faltungsprodukts, dass wir, ich schreibe das da oben mal anders aus, also dass wir Folgendes machen, CH war definiert als in anderer Schreibweise als da oben, die Summe über J und K von 0 bis n-1 mit der Eigenschaft, dass J plus K gleich H ist. Und dann AJ mal BK. Das ist die Definition da oben. Zum Vergleich, bei dem Faltungsprodukt haben wir den harten Eintrag definiert als die Summe über alle J und K von 0 bis n-1 mit der Eigenschaft, nicht dass J plus K gleich H ist, sondern dass J plus K, wenn ich mal die Vektorlänge ich schreibe es mal mit dem Groß N, dass das hier kongruent zu H ist, modulo Groß N. Und jetzt AJ mal BK. Also der Unterschied ist, dass wir hier sagen, die Summe muss gleich H sein und hier sagen wir, der Rest muss H sein bei Division durch N. Jetzt ist es aber so, durch das Auffüllen mit den Nullen sind diese beiden Ausdrücke hier gleich. In dem Falle da drüben. Warum? Naja, das hier kann sich rumwickeln, weil die Summe J plus K, die kann ja praktisch zweimal zweimal durch die Zahlen von 0 bis n-1 durchlaufen. Nicht? Die Summe kann ja bis zu zweimal n-1 groß sein. Und jetzt ist es aber so, dass in den Vektoren, auf die wir das Ganze anwenden, dieses Rumwickeln nicht passieren kann. Und zwar warum? Naja, weil alle Einträge AJBK, wo entweder J oder K größer ist als klein n-1, die sind alle gleich 0. Also da fallen diese Produkte einfach sofort weg. Nicht? Also da passiert nichts mehr. Das heißt, wir können bei unserer Faltung mit diesen aufgefüllten Vektoren hier, hier oben einfach hinschreiben, wir summieren nur bis klein n minus 1, nicht bis groß n minus 1. Und das bedeutet, also weil ansonsten einfach das Produkt hier gleich 0 ist, und das bedeutet, dass der Rest von j plus k modulo groß n einfach genau gleich ist. J, also das hier passiert genau dann, wenn j plus k gleich h ist. Der Rest von j plus k bei Division durch n ist einfach genau gleich j plus k. Nicht, weil groß n groß genug ist, sodass man nicht einmal komplett rumgewickelt wird. Also ist das Ergebnis dieser Faltung genau dasselbe wie das Ergebnis der Polynommultiplikation. Und aus diesem Grund berechnet dieses Verfahren hier also tatsächlich die Koeffizienten des Produktes C. Die Laufzeit dieses Verfahrens ist von der Ordnung n mal log n. Im Vergleich, das naive Verfahren für die Polynommultiplikation braucht n Quadratschritte. Der einzige Haken ist, dass man diese Fourier-transformiert durchführen muss. Also man muss irgendwie in der Lage sein, mit komplexen Zahlen zu rechnen. Auch wenn das, die Polynome möglicherweise nur zum Beispiel Einträge 0 oder 1 hatten. Nicht? Auch dann kommen hier unterwegs irgendwelche komplexen Zahlen ins Spiel. Aber gut, immerhin. Nicht? Also auf diese Art können Sie eben halt dieses, wenn Sie so wollen, Cauchy-Produkt viel schneller ausrechnen, diese Cauchy-Produkte. Gut. Also das ist eine, wenn man so will, mathematische Anwendung der Fourier-Transformierten. Gibt es Fragen dazu? Ja.
Der Trick, dass wir das mit Einsen auf, mit Nullen auffüllen, das können wir bei der Polynommultiplikation auf jeden Fall machen, weil es für die Polynomen egal ist, aber
genau.
Können wir das beim FFT selber auch machen? Oder
nein.
Also, nein. Ja, ich hatte auch gedacht, das gibt dann noch ein anderes FFT raus.
Natürlich, ja, natürlich. Also da, der Trick hier mit den Nullen, der funktioniert für die Multiplikation, aber im Allgemeinen geht das natürlich schief. Was man manchmal macht, ist, dass man, also dass trotzdem den Trick mit den mit Nullen auffüllen, der kann trotzdem irgendwie nützlich sein. Wenn man halt, also wenn man dieses Rumwickeln vermeiden möchte, nicht? Das, also dann kann man das irgendwie machen. Genau.
Ja, aber Sie können jetzt nicht so gut zaubern, was man macht, wenn beim FFT, sagten Sie ja, dass es eine 2 hoch n Potenz irgendwie am besten ist vom
Einfachvektor.
Genau. Und wenn man den halt nicht glatt genau durch die Potenz.
Genau, dann kriegt man natürlich ein Problem mit dieser Rekursion. Ne?
Ja, aber
genau. Da muss man sich was ausdenken. Also häufig ist das kein Problem. Also wenn Sie irgendwie Kontrolle darüber haben, wie Ihre Vektoren konstruiert werden. Also zum Beispiel, wenn Sie irgendeine Art von Signalverarbeitung machen, da haben Sie das N ja in der Hand, häufig, ne? In der Regel. Und dann können Sie natürlich das N als Zweierpotenz wählen. Also es ist dann ja sowas wie die Abtastrate von Ihrem Signal.
Also ich meine, es funktioniert ja auch nicht zwei Potenzen, nur der Algorithmus spuckt das Richtige aus so in der Praxis.
Gut, in der Praxis, über die Praxis weiß ich nichts. Ich weiß nicht, ob Sie was über die Praxis wissen. Ich definitiv nicht. Ich bin ein vollkommen durch und durch unpraktischer Mensch. Aber also gut, also mathematisch funktioniert es auf jeden Fall am elegantesten mit den Zweierpotenzen. Und die Zweierpotenzen haben noch einen Vorteil, den zeige ich Ihnen gleich. Okay, bevor wir dazu kommen, vielleicht ein Wort zum Multiplizieren von großen Zahlen. Und zwar könnten Sie auf die Idee kommen, dieses Verfahren für die Polynommultiplikation anzuwenden, also auch irgendwie anwenden zu wollen, auf die Multiplikation von ganzen Zahlen einfach. Also wenn Sie sich die Formel vergegenwärtigen, für die Faltung, für dieses Cauchy-Produkt von den Polynomen, wenn man so will, dann besteht natürlich dieselbe, oder muss man natürlich dieselbe Formel berechnen, wenn man einfach zwei ganze Zahlen miteinander multipliziert. Also, beispielsweise, also ja, Sie wollen irgendwie Zahlen multiplizieren. Also sowas wie die Summe j gleich 0 bis n minus 1 aj mal 2 hoch j multipliziert mit der Summe j gleich 0 bis n minus 1 bj mal 2 hoch j. Sowas hier. Okay, gut, was kommt dabei raus? Naja, man kann es nach Zweierpotenzen ordnen natürlich. Da kommt also die Summe raus, j gleich 0 bis 2 mal n minus 1. Und jetzt schreibe ich mal 2 hoch h. Nee, 2 hoch h gleich nur so. 2 hoch h. Aber j ist doch besser. Also j, 2 hoch j. Und hier kommt jetzt hin einfach die Summe über h und k von 0 bis n minus 1 mit der Eigenschaft, dass h plus k gleich j ist. A h mal bk, nicht wahr? Also das ist einfach das Ergebnis der Multiplikation, wenn Sie so wollen, geordnet nach Zweierpotenzen. Gut. Genauer gesagt, hier stehen irgendwelche Zahlen. Also es ist nicht, noch nicht wirklich geordnet nach Zweierpotenzen, sondern hier stehen irgendwelche Zahlen und man müsste praktisch hinterher noch die Überträge berücksichtigen. Nicht? Okay, also anders ausgedrückt, wenn ich die Schreibweise von eben nehme, also a von x ist die Summe j gleich 0 bis n minus 1 a j x hoch j. Und b von x ist die Summe j gleich 0 bis n minus 1, bj x hoch j. Dann ist einfach diese Zahl hier dasselbe wie a von 2. Und dieses hier ist entsprechend b von 2. Und dieses hier ist logischerweise a von 2 mal b von 2. Oder anders geschrieben, a mal b von 2. Also wäre es naheliegend, dieses Produkt von ganzen Zahlen mit Hilfe der Polynommultiplikation zu berechnen. Genauer gesagt, das Problem mit dieser Multiplikation, wie sie hier steht, wenn man so will, nach der Schulmethode ausgeführt, braucht sie n Quadrat elementare Operationen. Und naheliegend wäre die Frage, ob man es mit Hilfe der Fourier-Transformierten auf n log n reduzieren kann. Idee dabei wäre eben halt, genau die Polynommultiplikation zu benutzen, also einfach den Vektor a zu verwenden, um dieses Polynom a zu definieren. Mit Hilfe des Vektors b definieren wir b. Dann multiplizieren wir die beiden Polynome, berechnen also a mal b, das Polynom a mal b, setzen da 2 ein und sind fertig. Das wäre eine naheliegende Idee, wie man die Multiplikation von großen Zahlen beschleunigen könnte. Das Problem dabei ist, also ganz so einfach ist es leider nicht, das Problem dabei ist, dass im Laufe der Berechnung der Fourier-Transformierten, also wir würden praktisch zunächst mal den Vektor a Fourier transformieren und den Vektor b, dann würden wir das punktweise Produkt bilden von den beiden Vektoren, die da rauskommen, und dann würden wir die Fourier-Transformation umdrehen. Problem dabei ist, dass in dieser ganzen Übung, in diesem ganzen Unterfangen natürlich pausenlos weitere Multiplikationen erforderlich sind von Zahlen. Nicht? Also zum Beispiel, um die punktweise Berechnung der Fourier-Transformierten, um die punktweise Multiplikation der Fourier-Transformierten zu machen, muss ich ja auch Zahlen miteinander multiplizieren. Deshalb ist das Spiel nicht ganz so einfach. Also man kann nicht einfach dieses Polynomverfahren nehmen und es auf die ganzen Zahlen anwenden. Man muss halt sich überlegen, wie groß im Vergleich zu den Zahlen, mit denen man gestartet ist, die Zahlen sind, mit denen man im Laufe der Fourier-Transformation und im Laufe dieser Polynommultiplikation rechnet. Also wie groß die Zahlen werden, mit denen man manipulieren muss, um diesen indirekten Multiplikationsalgorithmus durchzuführen. Das kann man machen. Das ist aber extrem lästig. Also wenn man sich geschickt anstellt, und also diese Idee hier, wenn man sich irgendwie mal ein paar Wochen hinsetzt und sich überlegt, wie man das durchführt, es ist zum Glück gemacht worden, das brauchen Sie nicht sind auch im Skript Referenzen dafür. Also das braucht man nicht neu machen. Natürlich, also wenn man das durchführt, dann kommt man auf einen Multiplikationsalgorithmus, der Zeit O von n mal Logarithmus zum Quadrat von n braucht. Also ein bisschen langsamer als n log n. Aber die gute Nachricht ist, dieser Algorithmus hier, der ist diskret. Also den können Sie auf einer Turing-Maschine implementieren. Da passiert kein Hokuspokus mit komplexen Zahlen, die man in 100%iger Genauigkeit manipulieren muss, sondern das ist ein Algorithmus, der auf eine geschickte Art und Weise in mehreren Stufen dieses Multiplikationsproblem hier löst und am Ende des Tages auf diskrete Berechnungen mit komplexen Fließkommazahlen von geeigneter Genauigkeit zurückführt. Es ist ziemlich kompliziert. Also von der Idee, von der Grundidee her ist es natürlich naheliegend und relativ einfach. Die Grundidee steht da drüben. Man benutzt die Polynommultiplikation, um ganze Zahlen zu multiplizieren. Aber die Details, wie man das wirklich auf eine diskrete Berechnung runterbricht, die man auf einer Turing-Maschine durchführen kann, die sind recht kompliziert. Das Paper, wo das durchgeführt wurde, ist nicht ganz leicht zu lesen, aber es ist hier im Skript zitiert. Gut, also das bedeutet, mit Hilfe der Fourier-Transformation kann man, wenn man Fließkommazahlen verwendet, von geeigneter Genauigkeit, die von n abhängt, die Multiplikation von großen Zahlen zurückführen, durchführen in n log n Quadrat Schritten. Okay. Nächste Frage wäre, die nächste naheliegende Frage wäre, wie sieht es mit der diskreten Realisierung der Fourier-Transformierten aus? Also wir haben gesehen, dass wir haben die Fourier-Transformierte definiert in Begriffen von dieser komplexen primitiven Einheitswurzel, Theta n. Und unausweichlich taucht also diese komplexe Zahl Theta n und ihre Potenzen und irgendwelche Produkte oder Summen von solchen Einheitswurzeln. Das taucht unausweichlicherweise überall im Zusammenhang mit der diskreten Fourier-Transformation auf. Nicht? Wir haben uns nun mal entschieden, die Fourier-Transformation im Komplexen zu definieren, aus guten Gründen. Mithilfe dieser primitiven n-Einheitswurzel ist es nicht überraschend, dass wir deshalb auch mit komplexen Zahlen irgendwie exakt rechnen müssen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man die Fourier-Transformierte auch diskret realisieren könnte. Zum Beispiel, wenn wir ganz einfach Vektoren hätten, mit Vektoren rechnen würden, deren Einträge diskret sind. Im einfachsten Fall, die Einträge aller unserer Vektoren sind entweder 0 oder 1. Oder die Einträge kommen aus einem kleinen diskreten Bereich. Dann würden wir natürlich sehr gerne tatsächlich das ganze Prozedere auch diskret durchführen, ohne plötzlich irgendwelche nicht mehr in der Maschine darstellbaren komplexen Zahlen manipulieren zu müssen. Die gute Nachricht ist, das geht, wenn man sich darauf einlässt, diese primitive n-te Einheitswurzel Theta n implizit zu kodieren. Also man kann praktisch anstatt mit der komplexen Einheitswurzel zu rechnen, das Ganze durchführen auf einem diskreten Bereich. Also zum Beispiel kann man rechnen auf diesem Bereich der ganzen Zahlen modulo 2 hoch n plus 1 mal z, also die Restklassen modulo 2 hoch n plus 1. So. In diesem diskreten Bereich haben wir jetzt eine primitive n-te Einheitswurzel, und zwar ist das die Zahl 2. Also wir könnten sagen, Theta n entspricht sowas wie der 2 in diesem Bereich, also 2 plus 2 hoch n plus 1 z. So, und diese Zahl hat jetzt die Eigenschaft, dass sie dass praktisch die Potenzen von Theta genau die Lösungen sind. Des Polynoms, also der Gleichung x hoch n gleich 1 in diesem Bereich 2 hoch z modulo 2 hoch n plus 1 mal z. Das heißt, wenn wir uns auf eine andere algebraische Struktur einschießen, nämlich wenn wir praktisch das Zeta n und alle Operationen, die damit stattfinden, übersetzen in diesen diskreten Bereich, dann können wir in der Tat rein diskret rechnen und die Fourier-Transformation durchführen. Auch hier sind die Details ein bisschen kompliziert. Also so ähnlich wie bei der Multiplikation von ganzen Zahlen ist das hier mehr so ein Verweis auf die Zukunft. Also die Details sind hierbei kompliziert und passen nicht in diese Vorlesung. Da braucht man ein bisschen schwerere Kanonen aus der Algebra. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, man kann halt die Fourier-Transformation diskretisieren. Insbesondere kann man diese n-ten Einheitswurzeln diskretisieren. Und das passiert in Computern. Also wenn Sie diskrete Fourier-Transformationen beispielsweise mit Hardware-Bausteinen durchführen, dann haben Sie so eine diskrete Darstellung dieser Einheitswurzeln am Wickel. Okay. Gut, ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was die Story mit der diskreten Fourier-Transformation war. Beim nächsten Mal werde ich dann über die nicht ganz so diskrete Fourier-Transformation reden. Aber um das besser zu verstehen, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, noch mal eine kurze Zusammenfassung zu geben. Also wir haben angefangen mit einem Vektor in C hoch n, den wir geschrieben haben als a0 bis an-1. Und wir haben definiert a dach gleich die diskrete Fourier-Transformation von a als den Vektor mit den Einträgen AH Dach ist die Summe J gleich 0 bis N minus 1 AJ mal Zeta N hoch AJ. Und wir haben gesehen, dass diese Abbildung, die A abbildet auf A-Dach, dass die ein Automorphismus des Vektorraums C hoch n ist, mit darstellender Matrix Vn gleich Zeta n hoch h minus 1 j minus 1. Und diese Matrix, weil die Abbildung ein Automorphismus ist, okay, also wir haben gesehen, dass diese Matrix unitär ist. Also genauer gesagt 1 durch Wurzel n mal Vn haben wir gesehen, ist unitär. Das bedeutet, dass die inverse Matrix von 1 durch n Vn einfach die gesternte Matrix ist, wobei der Stern bedeutete, dass wir die konjugiert komplexen bilden. So. Die lineare Algebra sagt uns also, ich weiß nicht, ob Sie das schon hatten. Hatten Sie schon unitäre Matrizen inzwischen? Nö. Was haben Sie jetzt gerade? Immer noch. Ah, okay. Ja, dann kommt das bald. Also die lineare Algebra sagt uns, dass die Spalten und übrigens auch die Zeilen dieser Matrix eine Orthonormalbasis sind. Wissen Sie, was eine Orthonormalbasis ist? Ja, wenn Sie es wissen und Sie nicht, dann erzählen Sie ihm, was es ist. Aha, sehr gut. Bei mir oder in der linearen Algebra? Aha, sehr gut. Okay. Was das bedeutet, ist einfach Folgendes. Sie wissen, was eine Basis ist, selbstverständlich. Also die Vektoren Xi1 bis Xin in C hoch n sind eine Orthonormalbasis ONB von C hoch n, falls erstens sie sind eine Basis Das überrascht Sie jetzt nicht. Und zweitens, die Skalarprodukte, also ich schreibe mal Zeta Xi, J mal Xi H. Das ist meine Schreibweise für Skalarprodukt. Kennen Sie die von irgendwo? Okay. Aber in der linearen Algebra benutzen Sie die Schreibweise nicht, oder doch? Nee. Das ist es nicht. Okay, das ist Skalarprodukt. Also das hier ist einfach die Summe k gleich, ich initiere die mal immer von 0 an, 0 bis n minus 1, xi j und davon der k-te Eintrag multipliziert mit, das konjugiert Komplexe, multipliziert mit Xi H und davon der k-te Eintrag. Also das ist die Definition vom Skalarprodukt im Komplexen. Beachten Sie das Konjugieren hier, das ist wichtig. Okay, dieses hier ist einfach der Indikator, dass J gleich H ist. Also das Skalarprodukt ist 1, wenn J und H gleich sind und sonst 0. Okay, Beispiel für eine Orthonormalbasis im R2. Ein Beispiel ist, Sie nehmen die Standardeinheitsvektoren. Also hier ist der Nullpunkt, das hier ist der Vektor 0, ich schreibe es mal als Spalte, 0, 1, das hier ist der Vektor 1, 0. Die beiden bilden eine Orthonormalbasis im R2. Weiteres Beispiel, Sie nehmen diese beiden Vektoren und drehen die zum Beispiel um 45 Grad. In beiden Fällen ist das Feature, dass Sie zwischen den beiden Vektoren einen rechten Winkel haben. Also dieses hier wäre 1/2 mal Wurzel 2 Wurzel 2 und dieses hier wäre 1/2 mal minus Wurzel 2 Wurzel 2. Also was Sie einfach machen ist, Sie nehmen das normale Koordinatensystem und Sie drehen das. Nicht? Oder was Sie auch machen können ist, Sie können es spiegeln. Sie können also zum Beispiel, dieses hier wäre eine Orthonormalbasis und zum Beispiel dieses hier auch. Also hier nehmen Sie denselben Vektor und jetzt spiegeln Sie den gerade. Genau, spiegeln Sie den gerade. Das heißt, dieses hier wäre so. Genau. Also mit anderen Worten, die Art und Weise, wie Sie sich eine Orthonormalbasis vorstellen sollten, ist einfach, Sie haben praktisch so ein anders orientiertes Koordinatensystem, wo die Achsen alle orthogonal zueinander sind und die Länge sich nicht verzerrt. Also im Vergleich dazu, wenn ich einfach nur sagen würde Basis, dann kann ja irgendwie alles Mögliche passieren. Nicht? Da können ja alle möglichen Winkel passieren, irgendwie sehr stumpfe, sehr spitze Winkel, was auch immer. Und bei der Orthonormalbasis ist es halt so, dass die Winkel alle 90 Grad haben. Im Zusammenhang mit Eigenvektoren müssten Sie eigentlich sehr bald was von Orthonormalbasen hören, weil die Eigenwerte ja einfach, die Eigenvektoren einfach dadurch entstehen, dass sie von der gewöhnlichen Orthonormalbasis zu einer orthogonalen Transformation machen, zu einer anderen Orthonormalbasis, bezüglich der ihre Matrix sich dann als Diagonalmatrix darstellen lässt. Okay, eine weitere Tatsache, die Sie in der linearen Algebra sicherlich bald lernen, ist, wie man, oder eigentlich wissen Sie es schon, aber möglicherweise hat es Ihnen noch niemand so hingeschrieben, nämlich wie man die wie man einen Vektor darstellt bezüglich einer Orthonormalbasis. Und zwar macht man das folgendermaßen. Also angenommen, Xi1 bis Xin ist eine Orthonormalbasis von C hoch n. Und ich habe irgendeinen Vektor A in C hoch n gegeben. Was ich jetzt machen möchte ist, diese Xi1 bis Xn sind ja irgendein schiefes, oder nein, nicht schief, sondern irgendein von mir aus rotiertes oder wie auch immer geartetes orthogonales Koordinatensystem des Raumes C hoch n. Und bezüglich dieses Koordinatensystems möchte ich jetzt meinen Vektor A darstellen. Ich möchte also wissen, was sind die Punkte auf diesen Achsen Z1 bis Zn, an denen ich das A auftragen muss. Und das ist einfach Folgendes. Das ist einfach das Produkt Zeta, J und A. Also dieses hier ist der Punkt auf der Achse Xi J, wo ich das A auftragen muss. Nicht? Also wenn Sie sich in dem normalen Koordinatensystem, das normale Koordinatensystem hier nehmen, so, und hier ist irgendwie ein Vektor, dann tragen Sie den auf den Achsen hier und hier auf. Nicht? Der hat diese Koordinaten. Und diese entsprechenden Koordinaten bezüglich des rotierten oder wie auch immer gearteten Orthogonalsystems Z1 bis Zn sind gerade diese Zahlen hier. Insbesondere können Sie schreiben, A ist dasselbe wie die Summe J gleich 1 bis n Xi J multipliziert mit A mal Xi J. Nicht? Das ist einfach die Darstellungsweise dieses Vektors. Wenn Sie das anwenden auf das gewöhnliche Koordinatensystem, sehen Sie sofort, dass Sie einfach ganz normal hier die Koordinaten von A rauskriegen und natürlich das A selber rauskommt, wenn Sie es wieder aufmultiplizieren. Nicht? Alternativ könnten Sie mit Hilfe der Formeln, die Sie für Basistransformationen kennen, einfach die Darstellung von dem A herleiten. Langer Rede, kurzer Sinn. Unser A-Dach macht genau sowas hier. Und zwar, wenn ich mir jetzt mein AH-Dach anschaue, dann war das ja definiert als die Summe J gleich 0 bis n minus 1 AJ mal Zeta n hoch AJ. Und das hier kann ich also schreiben als das Skalarprodukt von zwei Vektoren. Der eine Vektor ist mein A. Und der andere Vektor besteht gerade hier aus diesen Potenzen von dem Zeta. Also der andere Vektor ist gerade Zeta n hoch h mal 0 bis hin zu Zeta n hoch h mal n minus 1. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt muss ich hier so einen Strich drüber machen, weil der Strich halt bei der Definition meines Skalarprodukts wieder weggeht. Also mit anderen Worten, das AH ist einfach die okay, gut. Und was ist jetzt meine Orthonormalbasis? Wenn ich das in die Sprache da oben übersetze. Die Orthonormalbasis sind gerade die Spalten der Matrix V. Also die Orthonormalbasis hat die Vektoren Xi H. Die bestehen halt gerade aus den Vektoren da drüben. Zeta N hoch H mal 0 bis hin zu Zeta N quer hoch H mal N minus 1. Also, bezüglich dieser, also das hier ist einfach die Darstellung einfach dieses Skalarprodukt. Also mit anderen Worten, meine Fourier-Transformierte macht nichts anderes, als dass sie das A darstellt bezüglich einer Orthonormalbasis. Und zwar ist diese Orthonormalbasis gegeben durch diese Vektoren hier. Also mit anderen Worten, die Fourier-Transformation macht nichts anderes, als dass sie einen Vektor bezüglich dieser speziellen Orthonormalbasis darstellt. Diese spezielle Orthonormalbasis nennt sich Fourier-Basis. Und wenn Sie mir noch eine Bemerkung gestatten, das hier erklärt genau, warum ich am Anfang sagte, dass die Fourier-Transformierte unser Signal in Schwingungen zerlegt. Diese Vektoren hier sind nämlich genau die Schwingungen, die, wenn man so will, harmonischen Schwingungen. Wie sieht der Realteil von dem Xi H zum Beispiel aus? Also wenn ich den Vektor nehme und einfach koordinatenweise die Realteile nehme, dann ist das einfach eine Kosinusschwingung mit Frequenz H. Also mit, hier ist die 1 und das hier ist einfach die Frequenz H. Dieses Signal, also dieses Kosinussignal nehme ich und das taste ich ab in Abständen von 1 durch n. Also hier, 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 hier und so weiter. Also dieser Vektor ist gerade der, also das hier ist gerade der Realteil von dem Xi-H. Wie sieht der Imaginärteil aus? Na, der Imaginärteil sieht so ähnlich aus. Das ist halt eine Sinuskurve, genauer gesagt das Negative von der Sinuskurve, wegen des Strichs oben drüber. Nicht? Also Real- und Imaginärteil von dem Ding hier sind genau diese Schwingungen. Die Schwingungen bilden eine Orthonormalbasis und was ich hier einfach ausrechne, ist die Projektion meines Signals auf die Schwingung mit H Hertz. Plain and simple. Nicht? Also das ist die mathematisch genaue Beziehung zwischen der Fourier-Transformation und der Zerlegung eines Signals in Frequenzen. Ich habe das nochmal so ausführlich erklärt, damit beim nächsten Mal die Fourier-Reihen mehr Sinn machen. Bis dahin. Also freue mich, dass Sie beide noch da sind, aber ich mache die Vorlesung auch ohne Sie weiter, einfach für die Kamera. Aber wenn Sie Lust haben, sind Sie natürlich weiterhin herzlich willkommen, um Fragen zu stellen.
Was haben Sie denn studiert? Elektroingenieur oder sowas?
Nee, Psychologie.
Aha, und die machen Fourier-Transformation, das ist ja spannend.